Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Sophie Stiegler und der Frage, wie unsere Wälder in Zukunft aussehen werden. Wird es dann noch Nadelbäume geben? Außerdem reden wir über die Probleme, die man lösen muss, um grünen Stahl herstellen zu können, und über Blut. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall. Sie verlieren viel Blut, kommen ins Krankenhaus und da heißt es aber, ja, das tut uns jetzt wirklich leid, aber wir haben keine Blutkonserven mehr für Ihre Blutgruppe da. Vor genau solchen Engpässen wird immer wieder gewarnt. Und wie praktisch wäre das in solchen Momenten, wenn man jede Blutspende einfach in Null-Negativ umwandeln könnte? Also die Blutgruppe, die jeder verträgt. Das geht. Forschende aus Skandinavien haben jetzt genau das geschafft, mit Hilfe von Bakterienenzymen. Christine Westerhaus.
Martin Olsson hat schon sehr lange den Traum, Blutgruppen zu vereinheitlichen. 2007 glaubte der Forscher von der Lund-Universität, dieses Ziel erreicht zu haben. Doch obwohl sein Artikel in dem angesehenen Fachjournal Nature Biotechnology erschien, hielten viele Journalisten diese Idee für einen Gag, erinnert sich Olsson.
Also Nature Biotechnology Puppet.
Die Herausgeber der Zeitschrift hatten damals die dumme Idee, unseren Artikel am 1. April zu veröffentlichen. Und ich musste dann allen Journalisten erstmal erklären, dass das kein Aprilscherz ist.
Nein, das ist kein Aprilscherz.
Tatsächlich hatten es Olsson und sein Team damals geschafft, den Blutzellen die wichtigsten Eigenschaften zu nehmen, die dazu führen, dass es unterschiedliche Blutgruppen gibt. Das sind Moleküle auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen, auf die Immunzellen heftig reagieren, wenn sie zur falschen Blutgruppe gehören. Die Forschenden nutzten damals Enzyme, die sie aus Bakterien gewonnen hatten, um diese Merkmale von der Blutzelloberfläche zu entfernen. Bei Zellen der Blutgruppe 0 fehlen diese Oberflächenstrukturen, weshalb auch Menschen mit der Blutgruppe A oder B solche Konserven vertragen können.
Wir dachten damals, yes, jetzt haben wir es geschafft. Aber als wir dieses Blut dann mit dem Plasma von Patienten vermischt haben, gab es genauso starke Abstoßungsreaktionen wie vorher.
Denn was die Forscher damals nicht wussten, neben den bereits bekannten Oberflächenmolekülen der Blutgruppen A und B gibt es weitere Strukturen auf den Blutzellen, die Abstoßungsreaktionen hervorrufen.
Wenn man sich die Oberfläche der roten Blutkörperchen wie einen Wald vorstellt, dann hatten wir es 2007 geschafft, die großen Bäume zu fällen, also die bekannten Merkmale der Blutgruppen A und B. In den 17 Jahren seitdem haben wir quasi das Unterholz der Zelloberfläche durchforstet und versucht, das ganze Gestrüpp zu entfernen, das dort wächst. Diese bisher unbekannten Oberflächenmoleküle haben wir auf den Blutzellen zum ersten Mal identifiziert. Und wir haben auch die richtigen Enzyme gefunden, mit denen wir sie entfernen können.
In ersten Versuchen an Zellkulturen konnten die Forschenden zeigen, dass Zellen der Blutgruppe A oder B nach einem solchen Kahlschlag kaum noch Abstoßungsreaktionen auslösten. Johannes Oldenburg, Direktor des Instituts für experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn, war nicht an der Arbeit beteiligt, verfolgt die Forschung der skandinavischen Kollegen aber schon seit vielen Jahren. Die Idee gäbe es schon länger, sagt er.
Aber das Problem in der Vergangenheit war, dass diese Enzyme die Blutgruppen doch nicht so gut entfernt haben von der Oberfläche der roten Blutkörperchen, sodass immer noch Restreaktionen auftraten. Und das scheint die Arbeitsgruppe jetzt doch weitestgehend gelöst zu haben mit den von Ihnen gefundenen Bakterien.
Johannes Oldenburg geht davon aus, dass man in Zukunft Konserven der Blutgruppe A oder B im Labor mit Enzymen so aufbereiten kann, dass sie auch von Trägern der Blutgruppe 0 vertragen werden. Einen Bedarf an einem solchen Universalblut gäbe es auf jeden Fall. Bislang sei eine Blutgruppenwäsche mit Enzymen aber noch zu aufwendig und zu teuer.
Sodass es eher etwas ist für besondere Engpässe und Notfallsituationen, für ganz besondere Indikationen. Aber ich finde die Arbeit ganz, ganz toll und viele große Geschichten haben ja klein angefangen als Proof of Principle. Und dann fängt aber erst die eigentliche Arbeit an, sowas auch in die Praxis zu übersetzen. Und das ist noch ein langer Weg.
Christine Westerhaus über eine Methode aus A oder B null zu machen. Es ist Frühling, der Winter hat viel Regen gebracht und trotzdem sehen die Wälder nicht nur grün aus. An einigen Orten stehen reihenweise kahle, tote Bäume. Meistens sind es Fichten. Auf Dauer sind die dem Klimawandel nicht gewachsen. Es ist zu oft zu lange trocken, Krankheiten, Stürme, Schädlinge, die geben den Bäumen dann den Rest. Der Wald der Zukunft, irgendwie kaum vorstellbar, dass in dem noch Fichten wachsen. Aber was wächst dann da? Ende des Jahrhunderts. Das hat ein Forschungsteam der Uni Wien und der TU München modelliert. Rupert Seidel ist Autor der Studie und Professor für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der TU München. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Seidel, wie gut werden unsere Bäume mit dem Klimawandel klarkommen?
Ja, der Klimawandel ist eine große Herausforderung für die Bäume, weil die sehr lange leben. Und ein Baum, den wir heute pflanzen, der muss die Klimabedingungen von heute und auch die zukünftigen Klimabedingungen ertragen können. Dem sind in Deutschland im Durchschnitt nur circa 10 Baumarten je Quadratkilometer gewachsen. Also wir haben circa 2 Hände voll Baumarten sozusagen, die das ganze 21. Jahrhundert im Schnitt in Deutschland leben können. Im Vergleich dazu, unter stabilen Klimabedingungen, also wenn man den Klimawandel mal außen vor lässt, dann wären das noch 18 Baumarten gewesen. Also eine deutliche Reduktion in dem, was wir hier als Baumartenportfolio haben.
Also ungefähr ein Drittel weniger.
Genau, je nach Klimaszenario sind es ein Drittel bis fast zur Hälfte weniger Arten, die in Zukunft möglich sein werden. Das ist für so ein mittleres Klimaszenario, das bis zum Ende des Jahrhunderts circa eine Erwärmung von 3 Grad unterstellt. Und bei einer stärkeren Erwärmung, bis bei deutlich über 4 Grad, ist es eine Reduktion um mehr als die Hälfte.
Also die Herausforderung ist, unsere Wälder jetzt robuster zu machen für das, was kommt. Was müssen wir tun?
Der wichtigste Faktor wäre Klimaschutz, aktiven Klimaschutz zu betreiben. Wir sehen ganz klar, dass eine Emissionsreduktion, also ein Klimaszenario, das deutlich schwächer ausfällt als dieses mittlere Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, dass das die Wälder deutlich entlastet und den Wäldern auch mehr Zeit gibt, sich an diese Veränderungen anzupassen. Also jede Klimaschutzmaßnahme ist auch gleichzeitig eine Waldschutzmaßnahme.
Und wenn man direkt an den Wald denkt, also die Flächen, die jetzt zum Beispiel abgestorben sind, wenn man die aufforstet, mit was für Bäumen macht man das, wenn Sie sagen, wir haben nur noch eine Handvoll Bäume, die sich überhaupt eignen?
Ja, im Wald geht es darum, vor allen Dingen Mischwälder zu begründen, weil die deutlich robuster gegenüber dem Klimawandel sind. Und im Idealfall bestehen diese Mischwälder aus Baumarten, die sehr eine hohe Klimatoleranz haben. Das hängt jetzt wieder stark vom Standort ab. Im Alpenraum können das die Weißtanne und der Bergahorn sein. Aber in den eher trockeneren Gebieten, wenn man jetzt zum Beispiel den Raum Würzburg nimmt, da geht es in Richtung Felderhorn und Stieleiche. Die großen Schadflächen im Harz zum Beispiel, da wären Weißtanne, Bergahorn, aber auch Hainbuche geeignete Baumarten, die dort wahrscheinlich auch das Klima des ganzen Jahrhunderts gut ertragen können.
Sie haben jetzt auch einen Nadelbaum genannt, die Weißtanne. Momentan ist unsere Holzindustrie ja sehr stark auf Nadelbäume eingestellt, weil sie schön schnell wachsen und gerade wachsen. Aber Nadelbäume vertragen ja auch Trockenheit und Hitze schlechter als Laubbäume tendenziell. Müssen wir da langfristig weg von?
Ja, langfristig wird der deutsche Wald sicher einen höheren Laubholzanteil haben, als das heute der Fall ist. Das wird auch dazu führen, dass sich die verarbeitende Industrie hier anpassen wird müssen. Aber es gibt durchaus auch Nadelbaumarten, die unter bestimmten Bedingungen auf Standorten noch gut geeignet sind. Also die Weißtanne zum Beispiel eben in den Mittelgebirgen oder im Alpenraum, aber zum Teil auch die Waldkiefer in Bereichen, die noch nicht von sehr starker Trockenheit betroffen sind. Also es gibt durchaus auch Nadelbaumarten, die mit den zukünftigen Bedingungen gut umgehen können.
Was sagen Sie denn, wird es in Deutschland auf lange Sicht noch Fichten geben?
Es wird in Deutschland noch Fichten geben, aber vor allen Dingen in den höheren Lagen. Also die höchsten Bereiche der Mittelgebirge werden vielleicht noch einen Fichtenanteil erhalten können und auch im deutschen Alpenraum wird die Fichte weiterhin eine bedeutende Rolle spielen, vor allen Dingen in den mittleren und höheren Lagen. Aber die große Fichtendominanz, die wir in den mittleren und tiefen Lagen in der Vergangenheit hatten, die ist zu Ende.
Also Sie werden nicht mehr das Landschaftsbild prägen in Deutschland?
Nee, landschaftsprägend werden eher Laubbaumarten werden. Es wird eher bunter werden im Wald, also mehrere verschiedene Baumarten. Und Buchen und Eichen werden sicher hier deutlich Überhand gewinnen im Vergleich zu der Fichte.
Sagt Forstwissenschaftler Rupert Seidel von der TU München. In der Industrie, da können viele Zweige auf grünen Strom umstellen, aber bei der Stahlherstellung, da ist das nicht so einfach. Denn da werden fossile Brennstoffe benutzt, um den Sauerstoff aus dem Eisen rauszuholen, sodass daraus dann Stahl werden kann. Man könnte stattdessen grünen Wasserstoff nehmen, aber da trifft man wiederum auf ganz neue Probleme. Welche das sind und wie eine Lösung aussehen könnte, berichtet Frank Grotelüschen.
Ein Stahlwerk in Hamburg. Ein Förderband transportiert rotbraune, murmelgroße Eisenerzkügelchen. Sie fallen in einen Riesenofen. Dort wird dem Erz der Sauerstoff entzogen. Heraus kommt Eisen, das später zu Stahl verarbeitet wird. Direktreduktion, so heißt das Verfahren, eine Alternative zu jenen Hochöfen, mit denen Eisen für gewöhnlich hergestellt wird. Beide Verfahren haben ein Problem. Hochöfen arbeiten mit Kohle, Reduktionsanlagen mit Erdgas. Und beide pusten enorme Mengen an CO2 in die Luft. Das kann so nicht weitergehen, sagt Dirk Rabe, Direktor am Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien in Düsseldorf.
Ich muss eine Reduktion chemisch durchführen, die ohne Kohlenstoff auskommt. Und das ist im Moment im Wesentlichen Wasserstoff oder verschiedene Wasserstoffverbindungen.
Statt mit Erdgas ließen sich Direktreduktionsanlagen wie die in Hamburg auch mit grünem Wasserstoff betreiben, der emissionsfrei erzeugt wird, etwa mit Solar- oder Windstrom. Allerdings ist diese Umrüstung nicht so einfach wie erhofft. Es drohen Komplikationen, die man beherrschen muss, sonst könnte der Prozess am Ende unwirtschaftlich werden.
Ich muss in großen Mengen sehr schnell produzieren, sonst bin ich nicht wirtschaftlich. Und dort ist der Flaschenhals der Reaktion der Abtransport des Sauerstoffs durch diese komplexe Struktur und der Abtransport des Wassers selber.
Die als Ausgangsstoff dienenden Eisenoxidmurmeln sind löchrig wie ein Schweizer Käse. In sie kommt der Wasserstoff zwar gut hinein, um den Sauerstoff aus dem Erz zu lösen, aber dieser Sauerstoff reagiert zu Wasser und das kommt nur mühsam aus den Murmeln heraus, wie Rabes Team nun feststellte.
Weil um diese Oxidteilchen herum bildet sich ja das Eisen. Und das liegt wie so ein Panzer, wie so ein Schildkrötenpanzer außen um das Oxid herum. Und durch dieses relativ dichte Eisenmaterial muss ich ja das Wassermolekül oder das Sauerstoffatom abtransportieren nach außen, weil das will ich ja loswerden. Und das ist kinetisch sehr, sehr schwierig und macht den Prozess sehr, sehr langsam.
Um das in den Griff zu bekommen, müssen die Eisenerzmurmeln eine bestimmte Beschaffenheit besitzen. Größe und Porenzahl müssen stimmen.
Wenn diese Oxide in der Anfangsstruktur, wie ich sie in einen großen Ofen hineingebe, nicht richtig strukturiert sind oder nicht die richtige Porosität haben, dann kann ich das Wasser gar nicht abtransportieren, sondern das Wasser bleibt in großen Mengen zurück und kann sogar zu einer Reoxidation des Produktes und zu einer deutlichen Verlangsamung führen.
Ein Phänomen aber kann diesen Wasserstau abmildern. Durch die Reaktion werden die Oxidmurmeln im Ofen noch löchriger und poröser, was den Wassermolekülen die Flucht erleichtert. Allerdings kann das auch ins Gegenteil umschlagen, und zwar, wenn die Murmeln im Ofen allzu brüchig werden.
Dann habe ich so eine Art Pulverisierung und dann kriege ich so eine Art Pfannekuchen, der zusammenbackt und der unterbindet dann den Abtransport des Wassers oder die Zuführung des Wasserstoffs selber.
Zwar funktioniert das Verfahren im Prinzip, meint Rabe, aber man sollte den Prozess gründlicher erforschen und optimieren, um ihn möglichst wirtschaftlich zu machen. Und da wäre noch ein weiteres Problem mit der Wasserstoffdirektreduktion.
Die Energiebalance ist nicht so positiv wie beim Kohlenstoff, sondern ich muss zusätzliche Energie hineinpumpen, sonst findet die Reaktion gar nicht statt. Aus dem Grunde versuchen wir auch, diese Art der Reaktion zu ergänzen über sogenannte plasmachemische Verfahren, dass ich also elektrische Energie einbringe, um diese Wasserstoffmoleküle anzuregen und ihre Reaktionsfreudigkeit anzuheben.
Bildlich gesprochen würde man den Wasserstoff mit grünem Strom kitzeln, um ihn zum Reagieren mit dem Eisenerz zu motivieren. Im kleinen Maßstab funktioniert das schon. Jetzt wollen es die Fachleute auf größere Anlagen übertragen, mit der Hoffnung, die Herstellung von grünem Stahl ein Stück wirtschaftlicher zu machen.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Haben Sie direkt erkannt, oder? Hier piepen die Gedanken von Gertrud. Gertrud ist ein Ferkel und hat im Sommer 2020 als erstes Versuchstier einen Hirnchip-Prototypen vorgeführt. Den Chip der Firma Neuralink von US-Unternehmer Elon Musk. Seitdem wird die Neuralink-Sau buchstäblich durch die Medien getrieben. Der Hirnchip ist inzwischen auch einem menschlichen Probanden implantiert worden, der kann damit einen Computer steuern. Aber nicht nur in den USA wird an solchen Hirnchips gearbeitet. Neue Konkurrenz kommt aus China. Auf einer Innovationsmesse in Beijing wurde ein Modell vorgestellt, das ganz ähnlich funktionieren soll wie das von Neuralink. Frage an meine Kollegin Anneke Meyer. Ist dieser neue Chip tatsächlich sowas wie Neuralink, aber eben made in China?
Also in einer Sache sind die Implantate sich auf jeden Fall sehr ähnlich. Man weiß nämlich nicht so viel über sie. Für Neuralink gibt es ja bekanntermaßen keine wissenschaftliche Dokumentation. Und für New Cyber, so heißt dieser chinesische Chip, habe ich auch nicht so einfach ganz viel finden können. Wenn wir den Shownotes glauben wollen, hat New Cyber aber vieles von dem, was Neuralink eben so interessant macht. Nämlich beides sind drahtlose Implantate, die voll implantierbar sind, benutzen Weichelektroden und greifen die Aktivität einzelner Nervenzellen aus dem Gehirn ab. Anders als Neuralink ist der chinesische Prototyp bisher aber nur bei Tieren und nicht an Menschen erprobt worden. Aber das kann sich dann ja auch bald ändern.
Die Vorstellung kommt jetzt ein paar Monate, nachdem Neuralink seinen Chip einem Menschen eingesetzt hat. Da liegt die Frage jetzt schon nahe, hat man sich in China vielleicht irgendwas abgeguckt?
Ja, das könnte man denken, liegt irgendwie nah, glaube ich aber tatsächlich nicht so richtig. Brain-Computer-Interface ist ja keine Erfindung von Elon Musk und weiche Elektroden auch nicht. Die Grundlagen, auf denen diese Entwicklungen fußen, die kommen aus der akademischen Forschung und sind eben öffentlich dokumentiert und damit einsehbar. In China steht Neurotechnologie auf der staatlichen Agenda zur Forschungsförderung sehr weit oben und wir bekommen das einfach nur nicht so mit. Sprache spielt da eine Rolle, aber wir gucken traditionell eben auch in Richtung USA und dazu kommt dann noch, dass Elon Musk einfach am lautesten schreit. Da gehen parallele Entwicklungen dann auch schnell unter. Das Brain-Computer-Interface der australischen Firma Synchron zum Beispiel, das ist eigentlich schon vor Neuralink menschlichen Testpiloten eingesetzt worden, aber so richtig haben wir das nicht mitgeschnitten.
Also gefühlt waren Hirnimplantate gerade noch Science-Fiction und jetzt ploppen die überall auf. Wie kann das sein? Was ist da passiert?
Ja, das ist ein Gefühl, das kann ich ganz gut verstehen. Ich finde die Entwicklung auch tatsächlich ziemlich beeindruckend. Aber das zeigt eben einfach nur, wie weit die Forschung gekommen ist. Ja, vieles von dem, was vor 10, 15 Jahren unlösbar war, das geht jetzt einfach. Miniaturisierung spielt dabei eine große Rolle, aber auch Signalauswertung, Algorithmen. Manche Sachen hat man in der Neurowissenschaft einfach besser verstanden. Und damit ist die Technik jetzt eben auf der Schwelle tatsächlich zur Anwendung. Und die Frage ist aber noch, ob und wenn ja, welcher Ansatz denn diesen letzten Schritt in den klinischen Alltag tatsächlich schafft.
Dann lass uns doch mal die Hirnchips angucken. Was können die denn?
Lass uns erstmal bei den Gemeinsamkeiten anfangen, bevor wir über Unterschiede sprechen. Alle Brain-Computer-Interfaces, über die wir sprechen, messen grundlegend das gleiche Signal, nämlich die elektrischen Ströme, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Der Hauptunterschied liegt darin, wie genau das Implantat den Nervenzellen zuhören kann, also wie gut die Signalauflösung ist. Solche Implantate wie Neuralink oder eben auch New Cyber dringen mit Elektroden ins Gehirn ein und können so die Aktivität vieler einzelner Neurone erfassen. Die anderen Varianten sind Implantate, deren Elektroden das Gehirn nur oberflächlich berühren und die messen eben keine Einzelzellen, sondern eher sowas wie den neuronalen Chor. Das bedeutet dann weniger Informationen, ist aber auch nicht so kompliziert in der Handhabung.
Und wer macht diese Oberflächenelektroden?
Zum Beispiel diese australische Firma Synchron, die haben eine Art Elektrode entwickelt, die durch die Blutbahn ins Gehirn geschoben wird. Das ist dann so ähnlich wie bei einer Herzkatheter-OP. Das Verfahren ist inzwischen an mehreren Menschen schon getestet worden und daher weiß man, es geht ziemlich schnell, es ist sicher und es reicht eben, um einen Computercursor zu steuern.
Also es gibt verschiedene Wege dahin. Elon Musk selber hat ja große Pläne und redet davon, dass man mit seinem Chip irgendwann mal seine Gedanken in eine Cloud laden kann, was jetzt wirklich eher in den Bereich Science Fiction fällt als Science. Gibt es denn bei New Cyber in China auch so eine große Vision?
Also im Moment halten die sich auf jeden Fall an die sichere Bank und gucken, dass sie Gelähmten irgendeine Art von Bewegungskontrolle zurückgeben. Da weiß man halt, dass gut funktioniert. Die Forschungsschwerpunkte in China liegen aber ganz klar in die Richtung, ob Neurotechnologie dafür benutzt werden kann, psychische Krankheiten, Depressionen oder auch Süchte zu behandeln. Das wäre also nicht so überraschend, wenn auch die Brain-Computer-Interfaces in dem Land in die Richtung gedacht werden.
Anneke Meyer über Gehirnchips und was sie jetzt schon können. Und jetzt hat Michael Stang unsere Wissenschaftsmeldungen.
Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen ist ein Walross offenbar an der Vogelgrippe gestorben. Es sei der erste Nachweis bei einem Walross, sagte Christian Lüdersen vom norwegischen Polarinstitut der Nachrichtenagentur AFP. Eine Laboruntersuchung habe den Verdacht bestätigt. Unklar sei aber, ob es sich um den Erreger H5N1 oder H5N8 gehandelt hat. Die Vogelgrippe breitet sich seit 2020 vor allem bei Nutztieren stark aus. Nach Angaben von US-Behörden ist auch ein Eisbär in Alaska an einer Infektion gestorben. Zudem gibt es immer mehr Vogelgrippefälle bei Rindern in den USA. Mindestens 33 Herden in 8 Bundesstaaten sind nachweislich infiziert, teilte die Weltgesundheitsbehörde WHO heute mit. Atomkerne lassen sich mit Laserlicht anregen. Nach jahrzehntelanger Suche ist Forschenden der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wortwörtlich ein Quantensprung gelungen. Denn sie konnten genau die Laserfrequenz finden und anwenden, die den Atomkern des Elements Thorium-229 zu einem Quantensprung von einem Energieniveau auf ein eng danebenliegendes anregt. Bisher gelang dies nur bei Elektronen, nicht jedoch bei Atomen. Solche Laserkernanregungen öffnen die Tür für neuartige Atomkernuhren, die noch einmal deutlich genauer sein könnten als heutige Atomuhren, heißt es in den Physical Review Letters. Der deutsche Staat funktioniert gut, denn hierzulande gibt es etwa Krankenhäuser, in denen man vergleichsweise schnell einen Termin bekommt, es gibt ein funktionierendes Justizsystem und die Müllabfuhr kommt regelmäßig. Solche Faktoren machen einen gut funktionierenden Staat aus. In dem Stateness Index Report für das Jahr 2023 konnte Deutschland seine Position verbessern und belegt nun den 4. Platz. Das berichten Forschende der Universität Würzburg, die für das neue Ranking Daten aus 174 Staaten analysiert und verglichen haben. Demnach ist Singapur weiterhin weltweit der am besten funktionierende Staat, gefolgt von Estland und Dänemark. In China gibt es bislang unbekannte Amphibien-Hotspots. Um Gebiete mit hoher Artenvielfalt schützen zu können, muss man zuerst wissen, wo sie liegen. Dies ist einem internationalen Team in China gelungen, und zwar gleich mehrfach. Die Forschenden hatten Daten aus 20 Jahren Feldforschung zur Verbreitung von Amphibienarten analysiert. Zusätzliche genetische Analysen lassen vermuten, dass es noch etwa 100 weitere Arten gibt, die die Forschenden bisher nicht als solche erkannt haben. Dank dieser Daten identifizierte das Team 10 Hotspots der Amphibienbiodiversität in China, heißt es im Fachblatt PNAS. Frühe Jäger und Sammler waren doch nicht nur Fleischliebhaber. Bislang galt die These, dass Fleisch in der Ernährung der Menschen vor dem Übergang zur Jungsteinzeit überlebenswichtig war, also kurz bevor die Menschen sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Eine neue Studie im Fachblatt Nature Ecology and Evolution stellt das nun in Frage. Darin präsentiert ein Team des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie stabile Isotopendaten, wonach frühe Jäger und Sammler im Gebiet des heutigen Marokkos vor 15.000 Jahren sehr viel pflanzliche Nahrung gegessen haben.
Sternzeit, 30. April. Der Sternenhimmel im Mai. Im kommenden Monat stellt der Himmel deutlich auf Sommer um. Ende Mai steht die Sonne rund 16 Stunden über dem Horizont. Im Norden Deutschlands wird es nicht mehr ganz dunkel. Die Abend geht direkt in die Morgendämmerung über. Wenn die ersten Sterne auftauchen, funkeln die Frühlingsfiguren am südlichen Firmament. Das mächtige Trapez des Löwen, der Bootes, der wie eine Eistüte aussieht, und die weitverzweigte Jungfrau. Nahe dem Zenit leuchtet der große Wagen. Verlängert man die Wagendeichsel im flacher werdenden Bogen nach unten, so fällt der Blick zuerst auf Arktur im Bootes und dann auf Spiga in der Jungfrau. Gemeinsam mit Regulus im Löwen bilden sie das Frühlingsdreieck. In den frühen Morgenstunden sinkt es unter den Horizont. Die Planeten machen sich im Mai rar. Nur Saturn zeigt sich am Morgenhimmel. Seine Begegnung mit dem abnehmenden Halbmond ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Am Morgen des 31. Mai zeigen sich Saturn und der Mond vor Beginn der Morgendämmerung Seite an Seite. Dann funkelt hoch im Süden bereits das mächtige Sommerdreieck. Besonders markant ist die strahlend weiße Vega fast im Zenit. Der Vollmond in der Nacht zum 24. Mai steht dicht unterhalb von Antares, dem Hauptstern im Skorpion. Dieses Tier, von dem in unseren Breiten nur der Kopf zu sehen ist, ist ein klassisches Sommersternbild. Lange Tage, kurze Nächte, Sommerdreieck und Skorpion. Die Botschaft des Himmels ist klar. Die heiße Jahreszeit ist nicht mehr fern.
Und morgen hören Sie um 16.30 Uhr eine Folge unseres Podcasts Deep Science. Es geht um eine zugegeben gewagte Idee, das Meereis der Arktis zu retten. Ich bin Sophie Stiegler. Danke fürs Zuhören.